Wir blicken hinter die Kulissen.
Sprechen über spannende Themen mit interessanten GesprächspartnerInnen.
Teilen faszinierende Hintergründe und jede Menge Infos am Puls der Zeit.
Alles rund um unser Herzensthema, bewusster Konsum.
Bewusst gemacht.
Der Podcast von Manufaktum.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. Heute dreht sich alles um die Kunst und Wissenschaft, die in einer kleinen Tasse Kaffee stecken kann. Wir sprechen über die besten Bohnen, die richtige Ausrüstung und wie Sie zu Hause den perfekten Espresso zubereiten können. Also lehnen Sie sich zurück, nehmen Sie einen Schluck und lassen Sie uns gemeinsam in die Welt des Espressos eintauchen. Hallo Sascha.
Hallo.
Schön, dass du heute da bist. Vielleicht magst du dich einmal zu Beginn der Folge kurz vorstellen, damit die Hörerinnen und Hörer auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben.
Ja, mache ich doch sehr gerne. Mein Name ist Sascha Matitz. Ich bin mittlerweile seit 15 Jahren in der Kaffeebranche tätig. Und mein Weg zum Kaffee führte eigentlich über die Technik, als Servicetechniker für Kaffeemaschinen. Und mittlerweile bin ich als Bereichsleiter für die Marke Olympia Express tätig und baue Espressomaschinen in der Schweiz.
Sehr schön. Für alle Hörerinnen, die sehen gerade nicht den Hintergrund, aber ich sehe auch schon die schönen Berge in der Schweiz im Hintergrund. Aber wir sind ja heute nicht für die Berge, sondern für den Kaffee da. Und deswegen habe ich so eine kleine Einstiegsfrage mitgebracht, weil du wahrscheinlich auch Kaffeetrinker bist.
Natürlich.
Wie trinkst du denn deinen Kaffee meistens?
Es hängt ganz vom Umfeld drauf ab. Also häufig, eben, wie viele andere Leute, beginnt der Tag bei mir auch mit einem Kaffee. Und das beginnt als allererstes mit einem Cappuccino. Also wunderbar schön selbstgemacht. Auf der Handhebelmaschine wird mal ganz gemütlich ein Espresso gebrüht und dann die Milch aufgeschäumt für den wunderbaren Cappuccino. Im Laufe des Tages wechselt das dann ganz vom Tagesablauf ab. Also so am Wochenende dann gibt es dann schon auch mal einen Filterkaffee mit einem speziellen Bohne, die ein bisschen hochwertiger sein darf. Aber so im Normalfall, im Alltag, ist es dann schon eher der Espresso. Und selten dann noch einen zweiten Cappuccino.
Das hört sich ein bisschen so an wie mein Start. Wenn wir über das Thema Espresso reden und du sagst ja dann auch Espresso und dann Milch aufschäumen, was ist eigentlich ein richtiger Espresso?
Die ganz trockene Definition ist eigentlich, dass es Kaffee, der unter Druck gebrüht ist und sehr schnell und kurz extrahiert ist. Das ist natürlich jetzt sehr technisch und gibt einem nicht vieles her. Aber so wie man ihn klassisch italienisch kennt, ist das eigentlich ganz fein gemahlenes Kaffeepulver, das in einem sogenannten Siebträger, Sieb eingesetzt wird und dort eingepresst auch. Und danach wird heißes Wasser durch den Kaffeepuck hindurchgedrückt. Und das führt dann zu dieser wunderschönen Crema, die man auch kennt, und zu dem schönen nussbraunen Ergebnis, das dann schokoladig und langanhaltend im Mund bleibt.
Und was ist dann der Unterschied zwischen so einem klassischen Kaffee? Weil man kann doch auch einen Kaffee in einer Siebträgermaschine herstellen, oder?
Es geht, es ist schon, man merkt dort, dass man das Gerät ein bisschen zweckentfremdet, wenn man es so sagen darf. Also es ist ja so, vor allem hier in der Schweiz, ein sehr beliebtes Getränk, das der Kaffee-Creme. Mhm. Das ist rein technisch gesehen existiert er nicht, aber ist, was man häufig trinkt, und das ist einfach ein sehr lang gebrühter Kaffee. Und dort ist es eigentlich so, dass man einfach das Brühverhältnis verlängert. Also wir lassen mehr Wasser durchfließen, müssen aber dazu auch einige andere Parameter ein bisschen anpassen, damit es nicht bitter oder unangenehm wird.
Okay. Also ist es wahrscheinlich eher so, dass man Kaffeecrema eher sowas ist, was man aus dem Vollautomaten, Kapselautomaten, den Alternativen gewinnt, als eher aus einer Siebträger.
Genau.
Es ist quasi einfach die Zeit, die ich den Siebträger dann quasi länger drin halte als im Espresso mit gleichem Kaffeeverhältnis.
Ganz genau, ja. Also eigentlich das Brühverhältnis, das ist immer so eine Maßeinheit, die man gibt, ist beim Espresso, je nachdem, bei ganz italienischen bei 1:1. Das heißt, für jedes Gramm Kaffeepulver kommt ein Gramm Wasser in die Tasse, bis zu 1:3. Und bei einem Kaffeecreme geht man dann schon bis fast 1:10 hoch, je nachdem. Und das ist dann schon ein sehr hohes Brühverhältnis. Im Vergleich, Filterkaffee brüht man meistens so 1 zu 15 oder 1 zu 20, so in dem Bereich drin.
Also ist eine Siebträgermaschine wahrscheinlich eher was für die Espresso-Fans und gar nicht so für die Kaffee-Crema-Fans?
Eher, ja.
Oder kann man das gar nicht so unterschreiben? Ist das so Geschmackssache?
Am Ende, das ist halt immer die Sache beim Kaffee, also es wird auch im Verlauf dieses Gesprächs wahrscheinlich noch öfters fallen, dass das wirklich ganz extrem auf den eigenen Geschmack ankommt, weil Kaffee ist etwas, das kann sehr stark polarisieren, vor allem wenn man schaut, wie weit das es zum Teil gehen kann, als Hobby auch bei gewissen Leuten. Aber es muss nicht, es muss schlussendlich einfach nur einem selber schmecken.
Wir haben ja auch, beziehungsweise du hast gerade eben auch schon dieses Thema Qualität der Bohne angesprochen und Mahlgrad. Da gibt es ja verschiedene Einflussfaktoren, die den Kaffee da bestimmen. Aber was macht denn so eine Bohne aus? Also wenn ich mir jetzt eine sehr gute Bohne kaufe, wie beeinflusst das den Kaffeegenuss?
Die Qualität der Bohne und vor allem die Frische beeinflusst die Kaffeequalität unglaublich. Wenn wir ein bisschen zurückschauen auf die nussbraune Crema, die bildet sich eigentlich beim Brühen unter Druck wegen dem CO2, das im Kaffee gefangen ist nach dem Röstprozess. Nun ist das so, der Kaffee gast ein bisschen aus. Man hat das vielleicht auch schon mal gesehen, eine Kaffeepackung, die leicht aufgebläht ist. Mhm. Und die meisten haben so ein kleines Ventil auch drin. Das ist da, damit das CO2, das aus dem Kaffee austritt, nach dem Röstprozess abzulassen aus der Packung, dass die nicht kaputt geht dabei. Und dementsprechend bildet der Kaffee dann auch eine kleine Schutzatmosphäre um sich herum. Nun, wenn aber der Kaffee zu alt wird und das CO2 komplett weg ist, kann sie keine Crema mehr bilden und man merkt es auch, die Aromen, die dann sehr flüchtig sind, sind dann wirklich auch nicht mehr in der Tasse. Also sicher mal die Frische ist dort wichtig. Und das hat man bei den meisten höherwertigen Kaffees meistens gewährleistet, weil man kauft ja lokal oder bei einem Röster, den man kennt. Und die werden nicht so alt sein. Schlimmer ist es dann, wenn man irgendwo bei einem Discounter oder so die Kaffees kauft, wo es halt leider auch schon 2 bis 3 Monate dauern kann, bis der Kaffee überhaupt im Regal ist. Wenn wir das in Verhältnis setzen, unser Röster, den wir hier lokal haben und meistens nutzen, der datiert seinen Kaffee auf maximum ein halbes Jahr nach Röstdatum. Und üblicherweise haben wir ihn schon 14 Tage nach der Röstung. Und dann hat man wirklich so den intensiven, kräftigen Geschmack.
Ist das dann auch schon, also die meisten, die eine Siebträger wahrscheinlich zu Hause stehen haben oder sich eine anschaffen, kaufen sich ja häufig auch eine Mühle dazu, um den Kaffee quasi selber zu mahlen. Gibt es denn da auch nochmal Unterschiede mit dem Verfallsdatum oder dem Verfall vom Geschmack, vielleicht, wenn man das so sagen kann, von gemahlenem Kaffee und quasi Bohnen? Unterscheidet man da nochmal?
Ja, das unterscheidet man relativ klar. Es ist auch so, wenn man den Kaffee in der gesamten Wertschöpfungskette anschaut, hat man wie 3 Stufen eigentlich. Jahre, Monate und dann ja noch ein paar Stunden Maximum. Also ist fast ein Jahr haltbar als Rohkaffee, bevor er geröstet wird. Er verliert dann schon auch ein bisschen an Qualität. Dann als gerösteter Kaffee ist er einige Monate haltbar. Und sobald er ausgepackt sind, sind es Tage, also sagen wir in einem Bohnenbehälter von der Mühle oder von Vollautomaten, dort sollte er nicht mehr als 2-3 Tage drin sein. Und gemahlen geht es dann runter auf wenige Minuten.
Verrückt, das schockiert mich jetzt so ein bisschen privat, muss ich sagen. Für mich war Kaffee tatsächlich auch so ein Lagerprodukt. Also sowas, es sind ja auch viele, die irgendwie verreisen, irgendwo nach Italien fahren vielleicht, da einen Kaffee probieren, den total toll finden und sich denken, da nehme ich mir doch jetzt erstmal was mit nach Hause und stelle mir das in den Schrank.
Ist natürlich immer so, solange die Packung verschlossen ist, ist er schon in seiner eigenen Schutzatmosphäre außenrum. Eben das CO2, das er selbst abgibt, bildet immer eine Schutzatmosphäre. Das ist relativ eine gute Eigenschaft. Als Bohnen eben kann man dann schon 3 bis 6 Monate, ist wirklich so das Limit, was man ihn halten sollte. Bei heller gerösteten Kaffees, so Spezialitäten, ist es viel weniger, weil die viel leichtere Aromen haben, die viel schneller flüchtig sind. Und eben vor allem, der wichtige Punkt ist dann beim Gemahlen sein. Also man spricht von rund 20 Minuten Zeit, wenn er gemahlen ist, an der frischen Luft, bis die Hälfte der Aromen weg ist. Kaffee oxidiert.
Ich glaube, also das schockiert mich tatsächlich total. Verändert auch so ein bisschen mein eigenes Bild, weil ja auch häufig die Verpackungen von Kaffee doch relativ großzügig sind. Ja. Also man hat ja häufig eine große Menge an Kaffee, die man ja auch, also ich sag mal, selbst wenn man einen relativ hohen Kaffeeverbrauch in der Woche hat, wenn man jetzt im Homeoffice zu Hause sitzt und wirklich seine Tassen Espresso am Tag trinkt, aber das ist ja dann doch schon eine Menge, die man verbrauchen muss in einer relativ kurzen Zeit.
Das ist so, ja. Also ich empfehle meistens den Kunden, die wir hier beraten, so ein Maximum 250 Gramm Packungen zu nehmen. Und die meisten Röster, die ich jetzt mittlerweile kenne, verlangen auch nichts zusätzlich für die zusätzlichen Verpackungseinheiten, die dann gebraucht werden. Also wenn man dann den Kilopreis vergleicht, ist der genau gleich bei kleinen Packungen wie bei großen. Das ist wenigstens gut, weil sie wollen auch die Frische, weil es ist vor allem auch für den Röster wichtig, dass der Kaffee gut schmeckt, weil das ist sein Aushängeschild. Und darum empfehle ich immer möglichst die kleinste Packung oder die man innerhalb von einer Woche aufbrauchen kann, zu nutzen. Ganz wichtig ist natürlich auch, wenn man die Packung geöffnet hat, diese sauber zu verschließen. Also eben, es gibt da diverse Klammern, um den Beutel zu schließen. Und dann auch die Beutel selbst in einem Schrank zu lagern, nicht im Kühlschrank, weil dort hat man häufig noch Fremdaromen von den Lebensmitteln, die dort sind, sondern einfach in einem Küchenschrank, der nicht gerade heiß wird oder pralle Sonne drauf abkriegt. Genau.
Du hast auch das Thema Röstung gerade so ein bisschen angesprochen und auch so hellere, das sind doch so meistens so blond roasted Kaffee. Wie beeinflussen die denn den Kaffeegeschmack noch dazu?
Ja, es ist immer schwierig, das zu generalisieren. Ja, Kaffee ist da sehr, sehr vielseitig. Im Generellen sind die helleren Röstungen eher säurebetont und die dunkleren Röstungen eher so im schokoladigen, rauchigen, nussigen Bereich zu Hause, also eher im erdigen. Von dem her gibt es dort eigentlich große Unterschiede. Helle Röstungen waren klassisch eigentlich häufiger als Filterkaffee zu finden. Also ist auch so hier immer noch, dass relativ viele heller geröstete Kaffees auch für normale Kaffees, also Kaffeecreme, verwendet werden. Dies einfach, weil sie nicht dazu tendieren, besonders bitter zu werden. Bei den hellen Röstungen ist natürlich auch noch schön, das sind so dann ein bisschen in den neueren Trends, dass man dort eher auch liebliche Aromen, Fruchtaromen oder blumige Aromen feststellen kann und dann eine ganz spannende Tasse haben kann.
Jetzt haben wir schon die Fehler bei der Röstung, also vielleicht der Auswahl von der Röstung zu passend zu seinem Geschmack, bei der Lagerung vom Boden und der Qualität. Aber gibt es sonst noch aus deiner Sicht Fehler, die man machen kann, um sich zu Hause quasi mit erstmal perfekten Gegebenheiten den Espresso doch noch madig zu machen?
Also was ich ganz häufig sehe, auch wenn Kunden uns schreiben und Fragen zur Kaffeequalität haben, ist, es sind ganz kleine Bedienfehler zum Teil. Beispielsweise nicht zu warten, bis die Maschine richtig aufgeheizt ist. Je nachdem dauert dies ein bisschen länger, wenn wir jetzt beim Siebträger beispielsweise sind, dann der Siebträger selbst, also der Griff mit dem Sieb und all dem, gibt es Leute, die haben den außerhalb der Maschine während dem Aufheizen und der bleibt dann kalt. Also der muss auch in der Maschine drin sein während dem Aufwärmen. Weil wenn wir es am Schluss anschauen, auf die Tasse, haben wir natürlich so für einen klassischen Espresso etwa 40 Milliliter und die laufen dann über einen kalten Ausguss, über ein kaltes Sieb hindurch und dann ist wirklich der Kaffee schon relativ kühl. Der Geschmack ist nicht so schlecht, aber die Creme ist weg. Ganz wichtig, was wir schon angesprochen haben, ist eben die Frische mit dem Bohnenbehälter, dass man die zu lange drin lässt oder die Packung nicht sauber schließt, eben dort beim Kaffee. Und dann gibt es noch eben auch in den Details wieder die Wasserqualität. Es wird häufig nicht so stark angeschaut am Anfang. Erst später, wenn man merkt, der Kaffee schmeckt nicht so, wie es sein sollte. Und das ist eigentlich häufig das Problem, weil das Wasser macht knapp 90% in der Tasse aus eigentlich. Und wenn das jetzt Fremdstoffe drin hat, sei es geschmacklich, in gewissen städtischen Regionen haben wir häufig Chlor als Desinfektionsmittel drin. Das schmeckt man und riecht man auch ein bisschen. Das beeinflusst natürlich auch das Ergebnis. Und dann, wenn das Wasser zu hart ist, dient das auch ein bisschen als Säurepuffer. Man merkt das aber nicht so stark beim Espresso, weil die Konzentration doch relativ kurz ist, also relativ stark. Aber bei einem Filterkaffee beispielsweise kann das aus einem lieblichen, fruchtigen Filterkaffee eine langweilige Tasse machen, weil einfach die Pufferkapazität vom Wasser so hoch ist, dass es die Säuren abbaut.
Reicht das denn, wenn man zu Hause das Wasser in so einen klassischen, also sein Wasser aus dem Wasserhahn in so einen klassischen Wasserfilter packt und den dann erst, es ist ja auch, glaube ich, nachweislich so, dass wenn man jetzt einfach Wasser aus dem Wasserhahn in die Siebträger packt, dass das jetzt auch nicht so super gut für die Maschine ist. reicht das denn da, wenn man es einfach durch so einen Wasserfilter zu Hause zunächst laufen lässt? Oder ist das meistens auch noch nicht ausreichend?
In ganz vielen Fällen reicht das auch.
Okay.
Also es ist schon so, dass diese Filter, das sind meistens Ionentausche, dass die relativ gut, vor allem auch mit einer Aktivkohlestufe, die dort integriert ist, vor allem Geschmacksstoffe sehr gut abbauen. Beim Kalk geht es so, aber meistens bringt das Kalken, also die Verkalkung ein Stück runter. Wenn es natürlich ganz hartes Wasser hat, dann ist es ja häufig so, dass man dann eher auch zentral eine Lösung für alle anderen Geräte auch suchen sollte. Also dann hat man meistens hausintern ja eine Filteranlage. Dort einfach auch von der Hygiene her muss man immer wieder schauen, dass das ja, gut bleibt.
Beeinflusst nicht auch der Mahlgrad, also der Mahlgrad pro Bohne auch total den Kaffeegenuss, weil wenn man zu Hause jetzt, ich sag mal, seinen Kaffee in der Mühle mahlt und man wechselt häufig den Kaffee, weil man irgendwie verschiedene Sorten testen will, dann muss man die Maschine bzw. also die Mühle ja eigentlich immer umstellen, oder?
Also wenn wir das die Kaffeebohne als solches, als Struktur vorstellen, dann ist es noch relativ spannend, der ganze Mahlprozess, wenn man dort wirklich ins Detail schaut, weil die Kaffeebohne nach dem Rösten sieht aus wie ein Schwamm unter dem Mikroskop. Also es ist eine ganz poröse Struktur und nur die Zellwände sind noch fest. In diesen Poren sind dann eben die flüchtigen Aromen, die gasförmig sind, drin gespeichert, wie auch das CO2, das die Crema bringt. Und das Ganze ist auch sehr trocken, bei unter 2% Feuchte. Und somit bricht das ziemlich speziell auf. Und es ist ziemlich schwierig, dort jede Bohne genau gleich wie kalibriert auf eine Partikelgröße zu bringen, aufgrund dieser porösen Struktur. Und dann gibt es eben, je nachdem, wo das der Kaffee gewachsen ist und wie das er gewachsen ist und nachträglich behandelt wurde, ganz unterschiedliche Porositäten, Dichten und wird dann sehr schnell sehr kompliziert. Und darum ist es schon so, dass jeder Kaffee ein bisschen eingestellt werden muss. Auch eben wieder, um zurück auf das Thema Frische zu kommen, wenn man den Kaffee beispielsweise am Siebträger hat, stellt man den Mahlgrad häufig so ein, dass er für die gewünschte Menge Wasser zwischen 20 und 35 Sekunden, je nach Vorliebe, braucht, bis er drin, bis die Tasse so gefüllt ist, wie man möchte. Nun merkt man auch, wenn man den Kaffee auffüllt, im Bohnenbehälter, und dort über 2 bis 3 Tage nutzt, dass sich der Mahlgrad verändert, um die Zeit immer gleich zu halten. Also man muss immer feiner mahlen. Und das ist einfach eben aufgrund des CO2s, das auch wieder ein bisschen Widerstand gibt und all dem, was an Frische verloren geht. Und das ist noch relativ spannend. Also man darf den Mahlgrad nie als eine fixe Nummer sehen. Also wenn ich auf der Nummer 5 male für den Kaffee, dann ist das nur so mal der Richtwert oder der Startwert.
Das heißt, auch wenn ich jetzt sowieso immer die gleiche Bohne kaufe, heißt das noch lange nicht, dass ich das nicht auch mal umstellen muss?
Genau, bei weitem nicht, weil was häufig vergessen wird, ist eben, es ist ein Naturprodukt. Das heißt, es verändert sich mal bestimmt von Ernte zu Ernte. Und dann auch das Kaffeerösten, wenn man es so anschaut, ist immer noch ein ziemlich manueller Prozess. Es gibt technisch hochstehende Röstmaschinen, die wohl an einem Computer angeschlossen sind, die ganzen Kurven und Heizbrenner und all das überwachen und regulieren. Aber am Ende entscheidet nach wie vor der Röstmeister, wann es Zeit ist, den Kaffee aus der Maschine zu ziehen. überhaupt erstaunlich, dass man wirklich über die Jahre die gleichen Bohnen kaufen kann, also wenn man jetzt von Mischungen ausgeht, und die es immer hinkriegen, den geschmacklich wirklich sehr präzise am gleichen Ort zu halten.
Ist dann, ich habe mal von dieser Faustregel gehört, dass der Mahlgrad wichtig wäre, wenn der Kaffee im Siebträger nicht klumpt. Also wenn man quasi den Siebträger unter die Mühle hält und man sieht den Kaffee da drin und wenn man das bewegt, wenn das nicht klumpt, wäre das der perfekte Mahlgrad.
Ja, das stimmt leider überhaupt nicht. Das ist sehr stark abhängig von der Mühle, von der Mahlgeometrie, die dort genutzt wird, und auch von der Bohne. Beispielsweise hellere Röstungen sind meistens sehr trockener. Also auch wenn man sie anschaut, die Kaffeebohnen, bei dunklen sieht man ja ab und zu, dass die bei ganz dunklen extrem, dass die schwitzen, bei helleren eher weniger. Und das hängt dann eher mit dem Klumpen zusammen. Also ist dann eher etwas vom Röstgrad anstelle des Mahlgrads. Aber eben, es ist relativ simpel. Es ist einfach nur die Zeit, die Durchlaufzeit, die man misst. Und wenn man die eigentlich immer wieder mal anschaut, kriegt man dann das auch irgendwie ins Gefühl zu fragen, heute läuft ein bisschen schnell, dann kann man nur ein bisschen nachstellen. Sind dann meistens ganz, ganz kleine Inkremente, die man verstellt. Und dann ist man immer etwa am richtigen Ort. Also Leute staunen auch hier ab und zu, dass bei uns in der Kaffeebar immer sauber läuft. Aber das ist natürlich immer so ein laufender Prozess, dass man das immer nachjustiert.
Also man muss es trotzdem noch selber ausprobieren und für sich justieren. Da gibt es keine 5 Schritte zum perfekten Espresso. So lange mahlen die Bohne zu der Zeit perfekt.
Genau, das ist eben leider nicht so einfach.
Aber wenn ich jetzt zu Hause starten möchte und sage, oh, ich möchte zu Hause endlich mal guten Espresso trinken, ich schaffe mir jetzt einen Siebträger mit allem drum und dran an, was kaufe ich denn dann am besten?
Also
unterscheidet man da so zwischen Einsteiger, Fortgeschrittenen oder gibt es da auch so einen Geschmack, Einkreiser, Zweikreiser, was lohnt sich da für wen am besten?
Genau, es ist natürlich immer relativ schwierig. Im Idealfall würde ich sagen, direkt eine Olympia kaufen. Aber ist dann natürlich schon im High-End-Segment und ist dann je nachdem schwierig rechtzufertigen. Jetzt hängt das Ganze davon ab, ob man wirklich sich aktiv wirklich darauf einlässt, nur noch auf Espresso zu setzen. Wenn man jetzt beispielsweise sich noch unschlüssig ist, kann man sehr gut mit einer kleinen, günstigeren Durchlauferhitzemaschine starten, um einmal das Gefühl zu kriegen. Was dort einfach sehr wichtig ist, die Siebträgermaschinen sind auch im günstigen Bereich mittlerweile sehr gut geworden, einfach nicht so langlebig. Aber was ist, die Mühlen sind im ganz günstigsten Segment leider nicht gut, muss man so sagen. Also es gibt so diese bekannten Schlagmahlwerke, gibt es immer noch, obwohl die Industrie eigentlich seit 15 Jahren sagt, dass die nichts Gutes sind. Wenn man die sich vorstellt, das ist im Prinzip wie ein kleiner Kräuterhäcksler. Also ein Behälter mit einem Messer unten drin und das dreht. Die Partikelgröße, die ist extrem wichtig dort, dass man möglichst gleiches Kaffeemehl hat. Und man kann sich vorstellen, wenn man das so mit einem mehr oder minder Mixer malt, dann hat man komplett unterschiedliche Körner. Also zwischen ganz großen, fast kieselsteingroßen Körnern bis zu feinem Staub. Und das, dann kriegt man nie etwas Schlaues mit. Und das ist dann recht frustrierend, wenn man dort immer sehr starke Schwankungen hat. Also zuerst dann lieber in mittleres Preissegment eine gute Mühle nehmen und dann bei der Siebträgermaschine, dort ist es dann noch abhängig, was möchte ich machen. Sind es beispielsweise nur Espresso, möchte ich auch noch viel Cappuccinos machen oder Milchgetränke. Das bestimmt dann, welche Bauform das man nimmt. Also für Espresso würde eben schon was mit einem Durchlauferhitzer oder mit einem kleinen Boiler oder einem Einkreiser wunderbar funktionieren. Bei Milchgetränken, je nach Platzbedarf und Budget, dass man hat einen Zweikreiser oder sogar einen Dual-Boiler.
Das ist doch so, weil teilweise, also beim Einkreiser, wenn man Cappuccino, man kann ja damit auch ein Cappuccino in der Theorie machen, aber dadurch, dass es ist doch so, dass die Temperatur von Milch zu Kaffee ja sehr unterschiedlich ist und dadurch der Kaffee natürlich in dieser Zwischenzeit einfach auch an Hitze verliert. Also der steht natürlich dann ein bisschen und muss ein bisschen warten, bis es sich abgekühlt hat.
Ganz genau. Also es ist ja so, dass also bei einem Einkreiser empfehle ich auch, zuerst den Kaffee zu machen, weil, also einfach auch für die Zuhörer, die vielleicht nicht so ganz drin sind, also man hat einen Block, der das Wasser erwärmen kann. Für den Kaffee wollen wir irgendwo zwischen 92 und 96 Grad sein, je nach Kaffeesorte. Und für den Dampf müssen wir irgendwo über 100 Grad hoch. Meistens sind wir dort bei 110, 115 Grad für den Dampf. Also empfiehlt sich zuerst, den Kaffee zu machen und den beiseite zu stellen, damit dieser sicher nicht verbrennt. Mhm. Weil wenn er zu heiß gebrüht wird, wird er ganz unangenehm bitter. Also dann ist so ein richtig böses, bitteres Gefühl auch im Hals und im Abgang drin. Und danach schäumt man die Milch. Und dort ist dann einfach so eben, man braucht dann länger, bis das System wieder hoch auf die Temperatur gekommen ist und man die Milch schäumen kann. Man sieht es am Schluss in der Tasse nicht. Also wenn die Crema noch weg ist, das macht dann nichts, weil die Milch und der Milchschaum zusammen mit dem Kaffee gibt dann auch so eine braune Crema. Aber eben bei einem Zweikreiser oder Dualboiler kann man das gleichzeitig machen, je nachdem wie geübt das man ist, oder einfach direkt nacheinander. Das ist dann schon ein großer Vorteil.
Also würdest du sagen, wenn man ein Cappuccino oder generell Milchkaffee-Trinker ist, ist ein Zweikreiser schon wichtig oder zumindest zukünftig entscheidender?
Genau, eben wenn wir von den klassischen Geräten schauen, Zweikreiser oder ein Dualboiler oder was man eben heutzutage auch noch hat, sind Maschinen mit zwei Durchlauferhitzen oder Dickfilmheizen, die auch relativ kompakt sind, im Energiebedarf relativ tief stehen und dort ja auch sehr schnell arbeiten können, durch das, dass sie dann einfach zwei Systeme voneinander getrennt haben, ja.
Bei einem Espresso oder bei einem Siebträger ist es ja auch mehr dieser Kaffeegenuss, weil das ganze Kaffeebrühen, Kaffeemahlen, das dauert ja alles seine Zeit. Ich glaube, diejenigen, die gerade zuhören, die selber so eine Maschine zu Hause stehen haben, wissen, dass es anders als bei einem Vollautomaten nicht so ist, dass man auf andrückt und dann losgeht, sondern dass das schon seine Zeit dauert. Wie lange brauchst du eine Maschine, um auf Temperatur zu kommen?
Es ist wirklich herstellerabhängig. Da gibt es ganz moderne Maschinen, die schaffen das innerhalb von 2 Minuten, laut Angabe des Herstellers. Je nachdem muss man dann vielleicht noch ein bisschen vorspülen, damit wirklich alle Teile richtig heiß sind. Bei so ganz klassischen Geräten, wie wir sie auch bauen, die halt auch ohne Elektronik auskommen, ist es so, dass die passiv zum Teil heizen und die brauchen schon 15 bis eher 20 Minuten, bis sie heißen.
Ja,
und bei ganz großen, also vor allem halt, das ist der große Nachteil von Dualboiler, dort wirklich bis alle Systeme heiß sind, kann es dann schon bis zu 40 Minuten gehen.
Was mir doch einfällt, weil wir eben über das Thema auch, welche Fehler kann man machen, gesprochen haben. Würdest du sagen, bei der Reinigung kann man auch Fehler machen oder denn vielleicht auch mehr Nichtreinigung, die nachher dazu führt, dass der Kaffee einfach auch nicht deswegen nicht mehr schmeckt?
Ja, also eben vor allem, vor allem das
Nichtreinigung.
Genau, vor allem die Nichtreinigung. Es ist natürlich so, dass Kaffee ist ölhaltig. Das heißt eben, man sieht es häufig als allererstes beim Sieb im Siebträger drin. Also wenn das schon langsam dunkel wird, dann ist es wirklich auch an der Zeit, dass die Maschine selbst gereinigt wird. Häufig ist es aber eine relativ kurze Sache. Also es ist eine sogenannte Rücksprühung. Dort setzt man dann einfach ein Sieb ein, das keine Löcher hat, damit man den Weg innerhalb der Maschine reinigen kann. Bei Vollautomaten kennt man es beispielsweise als Reinigungsprogramm, wo man häufig eine Tablette einwerfen muss oder man hat eine Einheit zum Rausnehmen. Vor allem das, was mit dem Kaffeebrühen selbst zu tun hat, das empfehle ich wirklich eher häufiger als weniger häufig zu reinigen. Weil es ist wirklich so, dass das Kaffeeöl, das kann sehr, sehr bitter werden, wenn es mehrfach aufgeheizt wird, nicht sauber ausgespült wird. Es kann sehr unangenehm werden. Und daneben, Kalk hatten wir jetzt auch schon eins zu einmal, das beeinflusst das ganze Temperaturverhalten. Also es setzt sich ab am Boiler, an der Heizung, in den Leitungen. Und das bildet wie eine isolierende Schicht auch um die Sensoren oder alles herum. Und das kann schon dazu führen, dass das Temperaturverhalten der ganzen Maschine geändert wird. Also dass entweder sie zu kühl läuft, der Kaffee plötzlich schwach wird oder die Temperatur schon in der Tasse merkbar schlechter wird. Oder dass sie, wenn der Durchgang verschlossen ist, überhitzt. Also dass das Wasser nicht genug schnell durchfließen kann und somit zu viel Wärme aufnimmt. Und das kann dann zu ganz vielen Problemen führen.
Also pflegen, nicht nur die richtigen Sachen kaufen, sondern auch die richtigen Sachen pflegen.
Genau, also mit der Pflege spart man sich dann auch am Ende sehr aufwendige Serviceeinsätze.
Genau, jetzt haben wir über Qualitäten gesprochen, über Produkte. Gibt es denn aktuell so Trends auf dem Espresso-Markt? Also du sprachst zum Beispiel davon, dass so Maschinen 2 Minuten hochhitzen. Ich habe in letzter Zeit sehr viele manuelle Espresso-Maschinen gesehen. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, ob das irgendwie wieder was Neues ist oder was siehst du da aktuell?
Also es geht in ganz viele verschiedene Richtungen. Was man sicher beim Kaffee im Allgemeinen ist, es geht eher Richtung hellere Röstungen, dass man wirklich auch den Ursprung des Kaffees merkt. Dementsprechend wird auch bei den Maschinen der Fokus auf Präzision gesetzt, also dass wir einen sehr genauen Druck haben, dass wir sehr gut eigentlich auch den Kaffee auslösen können, also dass die Wasserverteilung stimmt und all das und die Temperaturstabilität. Häufig haben wir dort auch eben die schnelleren Aufheizzeiten. Das ist sehr angenehm für den Endkunden. Und was häufig passiert gleichum, ist, dass neue Projekte auch daran arbeiten, das Ganze einsteigerfreundlicher zu machen. Das heißt, dass die Maschine dann nicht so eine Blackbox ist, die einfach, wenn man auf den Knopf drückt, irgendetwas macht oder mit ganz komplizierten Parametern daherkommt, sondern dass man die Technologie, die eigentlich ja schon seit Jahren vorhanden ist, mit einem schönen Display so umsetzt, dass die Maschine mit einem spricht. Also beispielsweise, du ziehst dir einen Espresso und die Maschine misst selbst die Zeit, wie lange das es gebraucht hat und gibt dir dann die Empfehlung, wie das Mahlwerk einzustellen ist, ein bisschen feiner oder ein bisschen gröber und so eigentlich auch mit dem Homebrew ist da sozusagen zusammen dann den Kaffee aufs Optimum rausholt. Bis jetzt habe ich selten noch Steuerung gesehen, wo man auch Rückmeldung geben kann, so von wegen, so gut hat er mir geschmeckt. Aber ich denke, das ist nicht mehr weit entfernt, bis das auch kommt. Und ja, dann gibt es noch ganz abgedrehte Sachen, beispielsweise, dass man den Espresso über eine Edelstahlkugel laufen lässt, die zuerst im Gefrierfach war. Das dient dazu, beispielsweise den Kaffee sehr schnell herunterzukühlen und die flüchtigen Aromen dort wie einzufangen, weil die verdunsten auch. Also es ist auch das, was den Geruch gibt.
Sehr spannend. Tatsächlich so das Thema KI und Kaffee hätte ich naiverweise schon wieder nicht verknüpft, aber macht natürlich Sinn. Man holt sich so ein bisschen den Barista, den man vorher im Café besucht hat, zu sich nach Hause, um da quasi sein Ergebnis zu perfektionieren.
Ganz genau. Also das ist auch eben das, was auch einen guten Barista von einem weniger guten unterscheidet. und zwar, das ist einfach die Erfahrung, dass das kriegt man nur, wenn man hunderte von Cafés macht oder eben in meinen 15 Jahren sind das mittlerweile schon mehrere tausend Cafés und auch etliche Maschinen eingestellt. Und man kriegt dann wirklich einen Erfahrungsschatz, wie man auch von der Bohne eigentlich schon darauf deuten kann, wie sollte ich diese etwa brühen und dementsprechend auch das Ergebnis beurteilen. Das ist ein großer Prozess. Gibt es natürlich auch Kurse dafür. Also darf man den sozialen Aspekt hier auch nicht weglassen, dass es sehr unterhaltsame Barista-Kurse gibt, wo man das Ganze dann ein bisschen lernen kann, zusammen in der Gruppe. Das macht auch immer Spaß. Wir bieten diese bei uns für die nähere Umgebung an, ist aber natürlich immer schwierig umzusetzen außerhalb von unserem Showroom.
Gibt es bei uns, glaube ich, teilweise gibt's auch Barista-Kurse in verschiedenen Warenhäusern, wo man das einmal austesten kann.
Genau, das sind, glaube ich, Kaffeekurse mit meinem Vorgänger, mit Herrn Christian Sagehorn.
Ah, ja doch, da ist schon wieder eine Verbindung da. Vielleicht noch zum Schluss. Ich bin jetzt ein Kaffee, also ein Espresso-Anfänger, trinke gerne einen guten Espresso im Kaffee nebenan, möchte das aber so ein bisschen zu mir nach Hause verlagern und möchte aber mir was anschaffen, was langfristig ist. Also, dass ich mir jetzt nicht in 2 Jahren die nächste Maschine zu Hause hinstellen würde. Hast du da ein paar Tipps, was so erste Schritte sind oder wie man da am besten dran geht?
Sicher nicht online. Also häufig ist es so, dass man, also ich bin auch in diversen Foren unterwegs, dass man dort sieht, dass gewisse Leute einfach online mal die günstigste Maschine bestellt haben. Dann kann man leider fast schon sagen, ja, in 2 Jahren kauft man wieder eine neue. Der Fachhandel ist dort wirklich eine sehr gute Adresse. Die machen eben gewisse Sachen, die ich auch hier im Gespräch schon erwähnt habe. Die machen eine Bedarfsabklärung, schauen auch, was passt wirklich. Das heißt, man schaut, sind Milchgetränke überhaupt ein Thema und kann man schon mal einen großen Teil vom Sortiment ausschließen, weil es ist so, es gibt unglaublich viele Espresso-Maschinen oder auch Vollautomaten und je nachdem, was man hauptsächlich trinkt, lohnt sich eher das eine oder das andere. Und daneben, wie auch schon erwähnt, die Mühle, mit einbeziehen, vor allem wenn man das Budget plant, dass man vielleicht 2/3 für die Espressomaschine rechnet, 1/3 für die Mühle. Und was ich auch häufig gesehen habe, ist beim Fachhandel, dass die auch direkt Home-Barista-Kurse mit dazu anbieten oder auch Bedienkurse und einem so die ersten Schritte ein bisschen erleichtern.
Also macht es schon Sinn, sich zumindest auch im Fachhandel einmal beraten zu lassen, wie wird so eine Maschine eingerichtet, wie starte ich damit und was brauche ich so als erstes dafür, damit das auch gelingt. Man sagt ja, glaube ich, man braucht eine ganze Tüte Kaffee, um eine Mühle einzustellen und eine Maschine.
Am Anfang bestimmt. Also mir geht es auch immer noch so. Also wenn ich wirklich einen ganz neuen Kaffee, den ich noch nie zuvor probiert habe und eine ganz neue Mühle dazu hinnehme, die noch nicht kalibriert ist, noch nicht eingestellt, dann brauche ich auch fast eine ganze Packung Kaffee. Das nach wie vor nach 15 Jahren. Also es ist dann schon so, dass am Anfang es ein bisschen mehr benötigt. Aber eben es ist auch wieder eine Übungssache. Und es ist auch so, wenn man mal an dem Punkt ist für sein Getränk mit der Mühle, dass die Durchlaufzeit stimmt, dann sind es nicht mehr weite Einstellungen. Also ist es beispielsweise, wenn die Bohnen die neuen dunkler sind, ein bisschen gröber stellen, damit es nicht zu langsam ausfließt. Wenn sie heller sind, ein bisschen feiner. Aber einfach so kann man dann ein bisschen in die Richtung gehen.
Also ich nehme auf jeden Fall von diesem Gespräch mit, für mich bleibt Kaffee genug. Für mich bleibt Kaffee auch irgendwo eine Kunst. Und ich glaube, mit einem Siebträger kann man das nochmal für sich zu Hause nochmal mehr ausgestalten und verfeinern, wenn man daran Interesse hat. Und ich glaube, so alle Anfänger, aber auch Fortgeschrittene konnten sich so ein bisschen was aus diesem Gespräch mitnehmen und auf ein paar Tipps eingehen und werden vielleicht entweder mal bei uns im Warenhaus vorbeischauen und da den ein oder anderen Mitarbeiter ansprechen oder vielleicht auch mal bei euch auf der Seite vorbeischauen und sich da den ein oder anderen Tipp holen. Aber mich hat es auf jeden Fall total gefreut, mit dir zu Anfang des Jahres direkt über so ein tolles Thema sprechen zu können.
Ja, hat mich auch gefreut.
Und ich glaube, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich freue mich schon, wenn Sie in 2 Wochen wieder einschalten. Und bis dahin leben Sie bewusst.